Cudowne jest to przejście.
Es ist wunderschön, wie Gott im Geschenk des Wortes an uns vorübergeht, wie er uns berührt. Der heilige Petrus dankt dem Herrgott für das Geschenk der Erlösung durch seinen Sohn, den Heiland, unseren Herrn Jesus Christus. Hier werden der Ort und das Werk gezeigt, welches der Heiland vollbracht hat. Der heilige Petrus mahnt uns, nicht der Krankheit zu verfallen, die die gegenwärtige katholische Welt befallen hat. Wir achten den Wert unseres Glaubens, die christlichen Werte, und das alles hat uns auf die Ebene einer Ideologie herabgesetzt. Wir haben vergessen, dass dieser Gott lebt, dass er unter uns gegenwärtig ist, dass wir an ihn glauben sollen. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr habt also Kontakt zu ihm, ihr lebt von ihm. Wir haben diese Dimension unseres Glaubens vergessen. Deshalb haben wir eine wunderschöne Ideologie geschaffen und sprechen laut über Werte. Aber im Westen wird eine neue Gender-Ideologie geboren, die ihre eigenen Werte zeigt und die bisherige Konstruktion der Menschheit zerstört. Am 27. April tritt diese Ideologie offiziell in Kraft. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn. Der Prozess der Ideologisierung des Katholizismus begann bereits vor über 100 Jahren mit dem Modernismus. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn. Auf dieser Ebene wurde euch die Eucharistie genommen, denn die Katholiken glauben heute nicht mehr, dass dort Gott gegenwärtig ist. Aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer Freude. Denn dadurch, dass ihr in Gott eingeht, erhaltet ihr Gaben, von denen ihr nicht einmal zu träumen gewagt habt. Aber da ihr ihn nicht liebt und nicht an ihn glaubt, seid ihr vertrocknet, wie vertrocknete Bäume im Wald. Dadurch, dass unsere Religion zu einer Ideologie herabgesetzt wurde, hat man uns auf eine Stufe gestellt mit Kommunismus, Nationalsozialismus und Liberalismus. Und da jede Generation sich etwas Neues ausdenkt, wird nun die Gegenideologie Welt geschaffen. Und dann wird sich zeigen, dass es für uns keinen Platz mehr gibt. Doch auf wundersame Weise hat es sich gefügt, dass wir über Garabandal sprechen, und ich werde heute mit den beiden Botschaften der Mutter Gottes fortfahren, die sich auf die Kirche beziehen. Ihr werdet sehen, was aus der Kirche gemacht wurde. Die heutige Kirche hat kein Gottvertrauen mehr. Sie vertraut auf Marketing-Experten und ihr Handeln kommt nicht aus der Tiefe Gottes. Es gleicht dem Flossenschlagen der Fische in einem Becken ohne Wasser. Es geht vorüber. Das heutige Evangelium ist daher absolut erstklassig. Ich habe mich immer darauf konzentriert, dass Gott von uns verlangt, alles zu verkaufen und fortzugehen. Dabei hatte ich immer Bedenken. denn wenn ich alles verkaufe, dann lande ich unter der Brücke. Solange ich geben kann, bin ich gut. Aber wenn ich nichts mehr geben kann, dann bin ich schlecht, und das ist das Ende. Auf dieser Basis funktionieren die zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber Jesus geht es hier um etwas anderes. Um das Vertrauen auf ihn. Unser Heiland hat das gut inszeniert. Ein junger Mann kommt zu ihm, fällt auf die Knie und will das ewige Leben gewinnen. Er spricht ihn an: Guter Meister. Ich bin heute zum ersten Mal darauf gekommen. Denn der Herr fragt ihn: Warum nennst du mich gut? Und auf diese Frage gibt er selbst die Antwort: Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Durch diese Antwort weiß der junge Mann nun, dass es heißen muss: Meister, Gott. Statt der Bezeichnung guter Meister muss das Wort Gott verwendet werden. Jesus, der Herr, zeigt ihm hier, dass wir, um etwas zu erreichen, zuerst das Gesetz befolgen müssen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch aussagen. Du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Erst dann kann man davon sprechen, dass die Einhaltung des Gesetzes der Schlüssel zum Heil ist, oder nicht? Deshalb frage ich euch so oft: Seid ihr Katholiken? Ja. Wenn ihr also Katholiken seid, dann frage ich weiter: Welches Recht gilt für uns? Für uns gilt das Kirchenrecht. Und das Kirchenrecht sagt, dass jeder Katholik jeden Morgen und jeden Abend sein Gebet verrichtet und freitags fastet, nicht wahr? Einmal im Jahr geht er zur Beichte, einmal zur Kommunion und jeden Sonntag zur Heiligen Messe. Und erst wenn ihr das befolgt, könnt ihr behaupten, Katholiken zu sein. Wenn nur ein Element fehlt, müsst ihr sagen, dass ihr wie Fische in einem Becken ohne Wasser seid und mit den Flossen schlagt. Wer sich nicht an das göttliche und kirchliche Recht hält, der kann nicht behaupten, ein Katholik zu sein. Die Bischöfe von Warschau haben anlässlich ihres Ad Limina-Besuchs dem Papst berichtet, dass 92% der Menschen in der Diözese getauft sind. Der Bericht wurde sogar im Internet veröffentlicht. Es wurde nicht angegeben, wie viele Katholiken es gibt. Getauft sind auch die Protestanten und diejenigen, die heute nicht mehr glauben. Diese Zahl hat überhaupt keine Aussagekraft. Der Index für die Zahl der Kirchenbesucher in der Sonntagsmesse wird darin für die Diözese Warschau mit 30% angegeben. Das ist ein Rekord in Polen. Aber ich weiß schon, wie sie es gemacht haben. Schließlich liegt die wirkliche Zahl bei unter 15%. Aber da die dörflichen Pfarrgemeinden Indizes von 40% oder 50% haben, wurden die Werte addiert und dann daraus der Mittelwert genommen. Dabei sieht die Realität in absoluten Zahlen ganz anders aus. Schließlich hat Warschau alleine über 2 Millionen Einwohner. Der prozentuale Anteil ist auf dem Land hoch, aber in Warschau gering. Dennoch hat Warschau plötzlich nach dem Ad Limina-Bericht eine Quote von Sonntagsmessenbesuchern in Höhe von 30%. Demnach geht 1 Million Warschauer täglich in die Kirche. Wir sind also erstklassige Katholiken. Wir sollten unbedingt in Warschau nachfragen, wie sie das anstellen, dass sie so erstaunliche Quoten haben. Der Bericht wurde im Internet veröffentlicht. Jeder kann also nachlesen, wie dem Papst der Glaube verkauft wird. In dem Bericht steht jedoch nicht geschrieben, dass in Polen nur noch ca. 25% der Bevölkerung den Pfarrer zum weihnachtlichen Seelsorgebesuch empfangen. Jesus lässt den Schüler also erst eine Prüfung im Recht ablegen, die dieser auch besteht. Er sagt: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Und nun folgt die zweite Dimension unseres Glaubens. Denn ich kann zwar das Gesetz befolgen, aber ich muss Gott nicht restlos vertrauen. Der junge Mann hat gesagt, dass Jesus Gott sei. Er hat ihn einen guten Meister genannt, und Jesus erklärt ihm, dass nur Gott gut ist. Wenn dem so ist, dann verkaufe alles und folge mir nach. Da ich für dich Gott bin, sichere ich dir alles zu. Gott geht es hier nicht um Reichtümer, sondern um Vertrauen. Denn Job war sehr wohlhabend und dennoch fromm. Und obwohl Gott ihn prüfte und ihm alles nahm, verlor er doch niemals sein Vertrauen auf ihn. Später belohnt Gott ihn dafür, er erhält alles zurück. Jesus überträgt unser Denken nun hierauf, dass diejenigen, die ihr Vertrauen auf Hoffnungen setzen, niemals ihre Hoffnung auf Gott setzen werden. Logisch? Zur Heilung von Körper und Seele wird man von der Kanzel aus nicht mehr zu einem anderen Priester geschickt, sondern zu einem Psychologen. Die Vertrauensrichtung hat sich geändert. Deshalb steht der junge Mann hier auf verlorenem Posten. Meine Kinder, wie schwer ist es denen, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes zu kommen? Er sagt nicht, dass sie nicht hineinkommen, nur dass es schwer ist. Wenn du auf Aktien setzt, dann konzentrierst du dich die ganze Zeit nur auf die Börsennotierungen, dann ist die Börse dein Gott. Dabei ist die Börse ein System, in dem einer den anderen bestiehlt, denn dort wird nichts erwirtschaftet. Dort wird nur gezockt und Zahlen werden hin und her geschoben. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Aber der Herr tröstet uns. Für uns Menschen ist das schwer zu verstehen, ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Für Gott ist alles möglich. Dass die Reichen ebenfalls Heil finden, womit ich alle Wohlhabenden und Unternehmer trösten möchte. Ich wünsche euch viel Kraft. Ohne die Reichen wäre die Basilika der göttlichen Barmherzigkeit in Krakau niemals gebaut worden. An einem der größten Spender und Stifter der Basilika hat sich die Welt später gerecht. Er wurde festgenommen, seine Firma zerstört, bis schließlich alles aufgeklärt werden konnte. Aber ihr könnt ganz beruhigt sein. In unserem Kampf um diese neue Kirche, um die Inthronisation, sichert uns Jesus zu, dass er uns beisteht und dass uns wohlhabende Menschen helfen werden. Ich möchte alle, die andere bestehlen oder ausnutzen, daran erinnern, dass Gott alles aufsummiert. Ich danke ihm daher für das heutige Evangelium, in dem er uns lehrt, dass er alles ist. Wenn du ihm nachfolgen willst, musst du alles ablegen. Gestern habe ich euch die Botschaften vom 10. Oktober 1961 und vom 18. Juni 1955 vorgestellt. Ich habe euch gezeigt, welche Veränderungen innerhalb von 4 Jahren eingetreten sind. Wie schlecht wir geworden sind, dass der Kelch der Bitternis immer voller wurde, bis er überlief. Kurz, dass eine unwahrscheinliche Verwüstung erfolgt ist. Ich habe gezeigt, dass diese Botschaften in mehrere Unterpunkte gegliedert sind, zu denen ich euch meine Überlegungen vorstellen möchte. Als erstes habe ich gezeigt, dass sie an die Kirche gerichtet sind. Und in zweiter Linie an die Priester, Bischöfe und Kardinäle. Die Mutter Gottes lässt euch nicht allein, und sie sagt, dass es eine Rettung gibt, die Eucharistie, Demut und Bekehrung. Wenn wir uns nicht bekehren, werden wir bestraft werden. An anderer Stelle sagt die Mutter Gottes, dass die Welt darauf vorbereitet werden wird, dass es eine Warnung und ein Wunder geben wird. Ich nenne diese Punkte, damit ihr glaubt und euch bekehrt, um der Strafe zu entgehen. Damit niemand sagen kann, ich würde Schrecken verbreiten. Die Mutter Gottes sagt ganz klar, wenn ihr euch bekehrt, werdet ihr nicht bestraft werden. Die Strafe kommt aus der Trinkschale des Kelches. Wir haben Gott beleidigt, denn es ist die Rede von Gottes Zorn. Und später folgt in diesen Botschaften, da es um Strafe geht, ein Thema, das sehr eng mit Garabandal verbunden ist. Das Ende der Zeit. Und an dieser Stelle möchte ich fortsetzen. Ich möchte ein paar Gedanken vervollständigen, die mit der Kirche verbunden sind. Die Mutter Gottes sagt in der zweiten Botschaft, zuvor hat sich der Kelch des göttlichen Zorns gefüllt, jetzt läuft er über. Viele Priester, Bischöfe und Kardinäle, an erster Stelle werden also die Priester genannt, die es gerne auf den Bischof oder den Kardinal schieben würden. Dabei gibt es derer gar nicht viele, nur gut 100 Kardinäle und über 4000 Bischöfe. Demgegenüber stehen jedoch 400.000 Priester. Die Mutter Gottes spricht von vielen Priestern. Da kann man vielleicht schätzen, dass sie die Hälfte meint und nicht nur 10 bis 20%. Sie nennt also die Priester zuerst. Priester, Bischöfe und Kardinäle gehen den Weg des Verderbens und sie ziehen viele Seelen mit sich. Was bedeutet das? Dass die Konstruktion der Kirche auseinanderfällt. In diesem Buch hier, das Geheimnis der Heiligen Messe nach Pater Pio, in dem die Botschaften über die Heilige Messe abgedruckt sind, legt der Autor am Schluss im Kapitel »Die postkonziliare Reform und der Weg des Heils für die polnische Kirche« dar, dass wir das Konzil an seinen Früchten erkennen. Er beschreibt, wie die Reform durchgeführt wurde und zählt 17 ihrer Früchte auf. Als erstes, der Glaube ist bei den Menschen geringer geworden. Ja, der Glaube ist geringer geworden, weil die Menschen auf Abwege gebracht wurden. In den Gesellschaften ist es zu einem allgemeinen moralischen Verfall gekommen. Wenn die Priester kein gottgefälliges Leben führen, wie sollen dann die Menschen gottgefällig leben? Ganze Völker haben sich vom Glauben losgesagt. Ein Teil der Sünden ist bereits rechtskräftig geworden. Darüber haben wir schon mehrmals gesprochen. Die katholische Kirche ist gespalten und in sich zerstritten. Die Tatsache, dass der Papst in seinem apostolischen Schreiben über die Freude des Evangeliums schreibt, dass es Katholiken gibt, die nur an der Fastenzeit festhalten und die Auferstehung vergessen, bedeutet, dass es eine Spaltung gibt. Und da er es in so einem Dokument schreibt, muss diese Spaltung bedeutend sein. Denn ein paar tausend Ritter sind gegenüber einer Milliarde Gläubiger wie ein Tropfen Wasser im Meer, bedeutungslos. Aber der Papst schreibt darüber in einem apostolischen Schreiben, dass es Menschen gibt, deren Lebensart wie eine Fastenzeit ohne Auferstehung erscheint. Der Papst hat seine Position verloren. Wir haben darüber gesprochen, aber ich möchte es noch weiter ausführen. Die Priesterschaft hat den Respekt, die Achtung und geradezu ihre ganze gesellschaftliche Stellung eingebüßt. Viele Klöster sind erst in Lethargie, dann zu völligen Ruinen verfallen. Viele Klöster verfallen, viele Ordensgemeinschaften sterben mangels neuer Berufungen aus. In vielen Ländern erhalten die jungen Menschen nicht mehr die Gnade der Berufung. Die Kirchen, die durch Verzicht und Arbeit unserer Vorfahren gebaut wurden, werden jetzt von deren Kindern und Enkeln verkauft. Die Liturgie erlag einer Verwässerung, einer alles umfassenden Farblosigkeit. Die ganze Gesellschaft hat Gott verlassen. Kinder und Jugendliche, junge Ehepaare und Alleinstehende. Die Zerstörung der Liturgie hat so einen Grad erreicht, dass es in einst sicheren katholischen Völkern zu heidnischen Bräuchen kommt, die mitten in die Liturgie der katholischen Kirche eingeführt wurden. Völker, die ihre Wurzeln in Christus haben, wissen heute nicht mehr, wer Christus ist, welches die grundlegenden Gesetze sind, die er verkündet hat, welches die Gebote sind und was die ewige Erlösung ist. Die Mutter Gottes hat schon vor 45 Jahren über dieses Problem gesprochen. Heute, nach 50 Jahren, gebe ich euch mit den Worten Pater Pius ein Bild vom dramatischen Zustand der katholischen Kirche. Wie es dazu gekommen ist, werde ich euch zeigen, wenn wir über das Ende der Zeit sprechen werden. Weil wir im Konzept des Pazifismus, der Ökologie und des Ökumenismus den Antichristen angenommen haben. Und darin besteht das große Drama der Kirche. In unseren Botschaften zeigt uns Jesus, was mit der Kirche geschehen ist. Zum Jahr des Glaubens habe ich das Buch »Kirche, wach auf« herausgegeben. Es ist auf unserer Internetseite zu finden. Es ist eine gewaltige Katechese, die wir auf Reisen durchgearbeitet haben, und eine Quelle zur Vertiefung des Glaubens. Viele erkennen heute den Papst und die Kirche nicht mehr an. Und ich sage euch immer, wer den Papst und die Kirche nicht anerkennt, der kann kein Katholik sein. Jene also, die sich für gläubige Menschen halten, aber die Kirche und ihre Dienstleistungen ablehnen, sind wie abgestorbene Samenkörner, die einen abscheulichen Gestank um die Kirche Christi verbreiten. Sie behaupten zu wachsen, dabei kann man ihren Verwesungsgeruch schon wahrnehmen. Sie sprechen laut von ihrer eigenen Kraft, dabei sind sie schon lange abgestorben. Wer die Kirche Christi nicht als seine Mutter akzeptiert, sie nicht respektiert und nicht für sie sorgt, der ist nicht würdig, den Namen Gottes auszusprechen. Wie weit wir die Kirche und die Schäflein gebracht haben, beschreibt Jesus im Folgenden. Keine Religion und keine falschen Konfessionen besitzen in ihren Reihen so viele Ignoranten wie der einzige wahre katholische Glaube. Dies geschieht infolge des Wirkens Satans innerhalb und außerhalb der Kirche. Satan unternimmt jede Anstrengung, damit der falsche Glaube auf der ganzen Welt Verbreitung findet. Aber weil dieser Glaube im Widerspruch zur Wahrheit und zum menschlichen Herz steht, muss es einen anderen Weg geben, um mit ihm in die Herzen der Menschen vorzudringen. Und so hat Satan eine Lehre geschaffen, die durch Verstand, Intelligenz und Hochmut ebenfalls in die Herzen der Menschen gelangt. Zunächst jedoch muss sie die Herzen infizieren. Sie schafft also eine Ideologie, auf deren Grundlage sie den Glauben ruiniert. Deshalb habe ich euch zu Beginn gesagt, dass die Kirche zu einer Ideologie herabgesetzt wurde. Dankt Gott dafür, dass ihr die Dokumente der gegenwärtigen Kirche nicht im Detail durchzulesen braucht. Ihr würdet verrückt werden. Jesus, der Herr, sagt daher weiter: Die Kirchenlehre wird von Menschen verschmälert und verfälscht, die nicht glauben und sich nicht nach ewigem Heil sehnen. Die Menschen des Glaubens sollten sich dagegen auflehnen, und vielleicht würden sie dies auch tun, wäre das Wirken Satans sichtbar und dreist. Er hat euren Geist jedoch betäubt, indem er unter euch die Keime des Hochmuts und der Ambition gestreut hat. Die Theologie ist zu einer Lehre geworden, die dem Hochmut und der Ambition dient, statt die göttlichen Geheimnisse zu vertiefen. Aus dieser ersten Krankheit entstehen die nächsten. In der Folge finden die Menschen keine Freude darin, die Geheimnisse ihrer Existenz zu erfahren. Solange uns der Heilige Vater nicht die Freude im Erfahren des Geheimnisses unserer Existenz und Bestimmung zeigt, wird uns das Schreiben über die Freude des Evangeliums nichts sagen. Wir wurden entwurzelt, die auf die Ewigkeit ausgerichtete Dimension wurde in uns ausgelöscht. All das ist wunderbar, aber die Kirche muss beginnen, uns mit etwas Tiefergehendem zu speisen. Die Art, wie sie uns heute speist, ist nur Wasser auf die Mühlen der Medien und Kirchengegner und schafft mehr Möglichkeiten, die Kirche anzugreifen. Denn diese Speise ist ungenau, gegenstandslos und vieldeutig. Und wir, Heiliger Vater, drohen die Orientierung zu verlieren. Jesus, der Herr, hat Catalina Rivas gesagt, dass Finsternis über die Welt und die Kirche kommen wird und die Hirten angegriffen werden. Lasst uns daher möglichst viel für den Papst beten. Vielleicht ist er sich bewusst, auf was er sich eingelassen hat, wie viele Klaköre, wie viele geschreierhebende und beifallklatschende Medien er um sich herum hat. Wir jedenfalls wollen das Geheimnis unserer Existenz und Bestimmung erfahren, Heiliger Vater. Die Menschen wollen also heute nichts darüber wissen und versuchen nicht, in die Tiefe des Glaubens vorzudringen. Papst Benedikt XVI. Hat die Richtung vorgegeben, aber er wurde abgeschossen. Das letzte Jahr seines Pontifikats ist auf den Glauben ausgerichtet gewesen. Er hat ein langfristiges Programm zur Reform der Kirche entworfen. Kardinal Bifi, emeritierter Erzbischof von Bologna, der 2007 die Fastenexerzitien Papst Benedikts XVI. Geleitet hat, hat ihm auf der Grundlage seiner Überlegungen und anhand der Texte einiger Mystiker unter anderem des russischen Philosophen Solowjew aus dem 19. Jahrhundert, umrissen, dass wir uns in eine sehr dramatische und gefährliche Richtung bewegen. Der Kardinal sagte damals zu Papst Benedikt dem 16., der Antichrist präsentiert sich heute als Pazifist, Umweltschützer und als Ökumeniker. Natürlich würde ich dir gerne etwas über das Geheimnis des Glaubens erzählen, sagt Jesus. Natürlich dient einer Vertiefung des Glaubens nicht nur die Versenkung in die Geheimnisse der Kirche, sondern auch die lebendige Teilnahme am kirchlichen Leben, an ihren Sakramenten, an ihrem Opfer, an ihrem Gebet und an ihrer Tradition. Und nach dem Jahr des Glaubens sollte die Kirche in ihrer Lehre eben diese Richtung einschlagen, um uns zu zeigen, worin unsere lebendige Teilnahme am kirchlichen Leben, an ihren Sakramenten, an ihrem Opfer, an ihrem Gebet und an ihrer Tradition besteht. Die Schuld liegt nicht nur beim Papst und nicht nur bei den Priestern, sondern auch bei uns. Ich möchte daran erinnern, dass der Verwüstungsprozess der Kirche bereits 1840 begonnen hat. Der Mechanismus, um ins Innere der Kirche vorzudringen, wurde perfekt vorbereitet. Ich werde das im Detail aufzeigen, wenn wir über das Garabandal-Thema, das Ende der Zeit, sprechen werden. Ich werde euch diese Prozeduren erklären, die neuen Dinge, die ich entdeckt habe, damit ihr versteht, welche Schlacht wir zu schlagen haben. Denkt daran, dass wir unsere Unkenntnis überwinden müssen. Deshalb kann ich euch nur zum Lesen ermuntern. Man wird euch ungehorsam gegenüber der Kirche vorwerfen. Aber wurde nicht auch Christus schikaniert, weil er am Sabbat Wunder vollbrachte? So viel zum Geheimnis der Kirche. Die Mutter Gottes hat uns gewarnt, dass die Kirche krank werden wird. In der ersten Botschaft hat sie uns allgemein aufgefordert, dass wir alle gut sein sollen. Hätten wir uns bekehrt und zugehört, wäre diese Botschaft in den Kirchen ausgelegt worden, hätten die Gläubigen zusätzliche Gnade erfahren, weil sie sie verkünden und umsetzen. Aber weil sie nicht gehört haben, hat sich die Krankheit weiter ausgebreitet. Und wir Priester wurden mit der Peitsche geknüppelt. Wir brauchen in dieser Materie Licht, Unterstützung. Denn wenn sie beginnen, Dokumente über Umweltschutz und Ökumenismus zu verfassen, werden wir es nicht aushalten. Das alles sind nur Ersatzthemen. Das ist nicht das Handlungsziel der Kirche. Die heutige Welt wurde von einem Rationalismus erfasst, der Gewalt und Entweihung bringt und den Glauben tötet. Ich habe euch erzählt, wie ich im Priesterseminar nach einer Konzeption des Verstandes unterrichtet wurde. Er ist ein Auftragsmörder, der Gott in den Herzen umbringt. Seine Gelehrten haben die schöne und heilige Schlichtheit, die reine Fähigkeit zu glauben, unter den Steinen und Ziegeln ihres Wissens erstickt, welches zu sehr von der Erde durchtränkt ist, um das verstehen zu können, was nicht von dieser Erde ist. Würde Gott mich heute von dieser Erde nehmen, würde er mir eine große Freude bereiten. Ihr ahnt nicht, wie ich leide, wenn ich mit ansehe, was der Kirche angetan wurde. Ich habe euch von meinem Gewissenskonflikt nach dem Priesterseminar erzählt. Heute weiß ich, warum der, der den heiligen Kult zerstört hat, eine Freundin hatte und darüber nur gelacht hat. Warum jener die Exegese ebenso unterrichtet hat, weil er bei der Staatssicherheit war. Er hat es ganz offen gezeigt, damit sie auf subtile und vorsichtige Art vorgehen. Als ich es als junger Priester nicht mehr ausgehalten habe und zu meinem geistlichen Vater gegangen bin, »Vater, was habt ihr mit mir gemacht?« sagte er, »Piotr, beruhig dich. Ich habe gesehen, was mit euch angestellt wird, aber ich war machtlos und musste schweigen. Ich habe gefragt, wie soll ich schweigen, wenn meine Kirche so geplündert wird? Als Antwort auf die Schilderung meines inneren Kampfes sagte mein geistlicher Vater, »Du sollst schweigen.« 10 Jahre lang habe ich durchgehalten. Das, was Jesus, der Herr, mit dem Werk des Geheimnisses der Verkörperung und der Erlösung gesät hat, stirbt vor unseren Augen. Die Eucharistie wurde bereits zerrüttet. Nun tobt ein Kampf darum, die Erlösung zu zerstören und eure Augen auf die Auferstehung zu lenken. Wenn die Begeisterung für das Geheimnis der Erlösung zu Fall gebracht sein wird, wird man euch im nächsten Augenblick erzählen, dass es die Auferstehung nicht gegeben hat. Das ist der letzte Kampf. Auf ganz subtile Weise haben sie das sakramentale Leben, die Sakramente und alle Geheimnisse zerstört. Ihr seht dies vielleicht in diesem Kampf nicht, aber ich werde dafür sorgen, dass ihr es erfahrt. Er ist gegen das Geheimnis der Erlösung gerichtet, gegen den Karfreitag, gegen die Passion unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt erst verstehe ich den Hinweis, den wir von ihm erhalten haben, dass wir das Buch über die Passion möglichst schnell fertigstellen sollen. Deshalb hat er uns keine weiteren Botschaften geschickt, weil die Kirche es dringend braucht. Seit 2 Tagen bin ich im Leserausch und habe anhand verschiedener Artikel und Bücher erkannt, dass im Moment ein Kampf darum tobt, die Erlösung auszulöschen. Sie lenken euch auf die Auferstehung. Seid fröhlich und klatscht. Dabei resultiert die Auferstehung doch aus der Erlösung. Ohne Kreuz wird es auch keine Auferstehung mehr geben. Das Geheimnis des Kreuzes im Leiden des Herrn hat 24 Stunden gedauert. Das Geheimnis der Auferstehung ist nur ein Moment am Morgen, nur ein paar Augenblicke, es ist die Belohnung für das Golgatha. Doch nun wird die Erlösung beiseite geschoben und nur noch von der Auferstehung gesprochen. Auf clevere Weise haben sie den Gipfel der Verwüstung erreicht. Die Welt hat sich dem Körper, dem Geld, der Macht und dem Teufel verkauft. Die heutige rebellische, ungläubige und atheistische Menschheit, die auf unerklärliche Weise von der Hölle verlockt wird, erhebt sich gegen Gott. Es ist unerklärlich, warum wir Priester so vorgehen. Ich weiß nicht, ob sich der Papst bewusst ist, was vor sich geht. Er möge Papst Benedikt den 16. fragen und die Exerzitien von 2007 wiederholen. Wir wurden so geformt, dass wir uns verhalten wie Auftragsmörder. Darauf gedrillt, jeden Befehl auszuführen. Wie ein Roboter. Deshalb erklärt Jesus hier gezielt, die heutige rebellische, ungläubige und atheistische Menschheit, die auf unerklärliche Weise von der Hölle verlockt wird, erhebt sich gegen Gott. Ich verteidige ihn, soweit ich kann. Sie sind unschuldig im Sinne der Unkenntnis, aber sie werden dafür bezahlen. Am meisten werden die bezahlen, die unsere unschuldigen Geister in den Priesterseminaren in die gepanzerten Helme des Modernismus gesteckt haben. In mir ist etwas zersprungen. Deshalb rufe ich laut, es ist mir egal, ob man mich morgen exkommuniziert oder aufhängt. Es geht hier um die Kirche. Damit sie neu geboren werden kann, muss es Opfer geben. Und ich bin zu weiteren Opfern bereit. Mögen nur diese Worte zu euch durchdringen, damit ihr kleinen Leute den Frühling der Kirche beginnen könnt. Die Welt hasst Gott gegen jede Logik und ohne jeden Sinn. Dunkle Nächte des Bösen ohne Sinn. Wenn ein Pfarrer seine Kirche renoviert, warum entfernt er dann die Kanzel? Wieso stört ihn die Balustrade? Warum zerstört er die heiligen Figuren und die Seitenaltäre? Das ist unerklärlich und sinnlos. Er könnte es restaurieren lassen oder verkaufen, aber doch nicht verbrennen. Ein bekannter Priester hat neulich einen Anruf aus einem Kloster bekommen. Komm innerhalb der nächsten Stunden vorbei, sonst verbrennen wir die tridentinischen Gewänder. Das geschieht hier in Polen. Er fuhr hin und holte einen ganzen Schrank voll Gewänder heraus. Komm, sonst verbrennen wir sie in ein paar Stunden. Unglaublich. Dabei ist es ein Schmuckstück. Klassizismus, Ende 19. Jahrhundert. Selbst wenn man nicht glaubt, das ist doch ein Meisterwerk. Ich habe hier eine wunderschöne Kassel. Wie kann man denn so etwas verbrennen? Wisst ihr, wie schön die Gewänder des 16. und 17. Jahrhunderts sind? Als ich in Krakau Zeremoniar des Kardinals war, habe ich seine Gewänder gesehen. Der Kelch von Gembicki, die Kassel von Małachowski. Dort habe ich Pietät gelernt. Kardinal Macharski hielt seine Messen vorwiegend in solchen Kasseln. Aber ich war noch grün hinter den Ohren. Egal welche Stola, egal welche Hose, Hauptsache die Intention stimmt. Unglaublich. Die dunklen Kräfte des Bösen haben die Menschheit zu so einer absurden Haltung gebracht, dass das Böse angenommen wurde, ihm gehorcht und es geliebt wird, wobei jegliche Grenzen der Fantasie überschritten werden. Seit April schon kann ich zur heiligen Philomena nur noch S sagen. Wir müssen uns eine neue Terminologie ausdenken. Ich habe das vor 4 Jahren geschrieben. Als ich es heute las, dachte ich, Gott, woher stammen solche Dinge? Die Welt hat der Kirche den Krieg erklärt, sie baut Dämme und Deiche, um das Vergießen der göttlichen Gnade über die Menschheit zu verhindern. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Papst angekündigt, eine Enzyklika über die Ökologie zu schreiben. Soll uns der Schornstein der Leninhütte Gnade bringen? Zeigt uns die Quellen der Gnade. Ich bin nicht zu 100% sicher, aber diese Information hat mich heute schockiert. Die Welt hat die Kirche blockiert und ihr den Krieg erklärt. Die Mutter Gottes hat bereits vor 50 Jahren davor gewarnt. Jetzt versteht ihr, warum Garabandal abgewürgt wurde. Jetzt versteht ihr die Worte Papst Benedikts des 16. einen Tag nach seinem Rücktritt, dass die führende Kraft bei den Gesetzen und bei der Ausrichtung des Konzils der Rheinbund war. Heute weiß ich das. Es hat dies jemand bezeugt, der ebenfalls in diesem Team war, der auch zum Rheinbund gehörte. Dass es also praktisch einen Staatsstreich gegeben habe, einen Betrug. Immerhin hat der Papst es bereits einen Tag nach seinem Rücktritt in einem lockeren Gespräch zu den Priestern Roms gesagt. In diesem Staudamm soll die Kirche ertränkt und begraben werden, und zusammen mit ihr soll auch Gott begraben werden. Es ist ein wahrhaftiger Krieg, wie ihn die Menschheit in der christlichen Zeit noch nicht erlebt hat. Es ist ein Kampf gegen Christus. Heute, da ich nichts mehr zu verlieren habe, zerteile ich mich in diesem Kampf. Was bedeutet der Ausdruck, die Hirten werden angegriffen? Ich habe jahrelang darauf hingewiesen, dass es im Westen ein verdecktes Schisma gibt, dass über Papst Benedikt den 16. ständig gesagt wurde, er sei der Bischof von Rom, auch von polnischen Missionspriestern, und dass das von ihm geschaffene Recht sich auf die Diözese Rom beschränke. Und der neue Papst benutzt den Begriff Papst auch nicht mehr, sondern spricht vom Bischof von Rom. Die Medien haben von einer Begegnung in Italien berichtet, als ein Kind ihn mit Heiliger Vater ansprach und er entgegnete, ich bin nicht der Papst, sondern der Bischof von Rom. Die Hirten werden angegriffen. Ein gewaltiger Schlag gegen die Kirche. Wir Priester wurden in die Ruine der Kirche hineingezogen. Die alten, ehrenvollen Ritter haben ihre Pferde geopfert, aber sie sind nicht vom Schlachtfeld geflohen. Aber ihr Priester wollt alle fliehen? Wozu habt ihr die Soutane angezogen? Habt ihr Angst, dass man euch die Pfarrgemeinden nimmt, dass ihr ohne Einkommen dastehen werdet? Es ist ein wahrhaftiger Krieg, wie ihn die Menschheit in der christlichen Zeit noch nicht erlebt hat. Es ist ein Kampf gegen Christus. In meinem Brief an den Kardinal habe ich geschrieben, dass ich mich zwischen Hammer und Amboss befinde. Von der einen Seite drischt der Kardinal, von der anderen Gott. Es wäre am besten, ich würde von etwas aufgefressen werden. In so einem Geisteszustand befinde ich mich. Denn ich sehe diesen unwahrscheinlichen Krieg gegen Gott. Ich habe euch gestern gezeigt, dass es die Hoffnung gibt, dass die Kirche es erkennt. Aber mit welchen Verlusten? Wie viele gehen in die Verdammnis? Die Feinde Gottes, durch die Schwäche seiner Kirche gestärkt und durch Satan angespornt, werden immer dreister und aggressiver. Sie gehen an den zwei Fronten Prinzipien und Moral in eine immer zerstörerischere Offensive über. Alles basiert auf der Freiheit. Wir haben das Recht dazu. Nach dem Grundsatz, jemand, der als Junge geboren wird, hat das Recht zu wählen, wer er ist. Unglaublich. Wenn du in den Spiegel oder an dir herunterschaust, dann siehst du doch schließlich, wer du bist. Aber im Kindergarten sollen die Jungs heute Röcke anziehen. Seht ihr, welche Grundsätze sich ausgedacht wurden? Und das geschieht auf der Grundlage des Rechts. Wer es nicht tut, wird bestraft. Die allgemeine, apostolische, römisch-katholische, heilige Kirche wurde von Finsternis erfasst. Diese Kirche wurde dem Spiel Satans überlassen. Eine Vielzahl Geistlicher hat im Namen irgendeiner Reform oder auch irgendeines Konzils beschlossen, alles zu verändern, alles umzugestalten. Die Bibel, das Evangelium, die Tradition. Denn es gelten nur noch Schlagwörter. Das Konzil hat etwas völlig anderes hervorgebracht, als behauptet wird. Sie sprechen vom Geist des Konzils und einer Reform, aber gezeigt wird etwas völlig anderes. Bei uns stand das Konzil ebenfalls auf dem Lehrplan, aber wir haben keine einzige Konzilsenzyklika durchgearbeitet. Versteht ihr, worum es geht? In 6 Jahren habe ich nicht ein einziges Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils durchgearbeitet. Im Fach Ekklesiologie kam nur das Stichwort, die Reform des Konzils, der Geist des Konzils. Der Verstand wurde nur mit Schlagwörtern gefüttert. Heute soll alles umgestaltet werden. Die Bibel, das Evangelium, die Tradition. Christus und der wahrhaftige Gott wurden verdrängt, immer offener sprach man sich für seine Menschlichkeit aus und verleugnete damit die Existenz seiner Göttlichkeit. Wenn ein neuer Papst kommen wird, werdet ihr wie die Kirchenmäuse aus dieser Kirche flüchten. Denn ihr werdet auf das Kreuz den Antimodernisteneid und den Antifreimaurereid leisten müssen. Und dazu noch Exerzitien abhalten. Gott wird schließlich die Gnade geben, dass wir all diese Meister und Füchse aus der Kirche vertreiben werden. Diejenigen, die der Kirche treu sind, sind einem kolossalen Betrug erlegen. Satan hat sich der Männer der Kirche bedient und beschlossen, seinen teuflischen Plan zu festigen und jeglichen Gegenangriffen vorzubeugen. Satan hat sich der Männer der Kirche bedient und beschlossen, seinen teuflischen Plan zu festigen und jeglichen Gegenangriffen vorzubeugen. In der Konsequenz leiden viele Seelen. Sie erhalten weder Hilfe noch Trost von denen, die eigentlich ihre Fürsorger und Verteidiger sein sollten. Im Ergebnis dessen wurde die gesamte menschliche Welt betrogen, und es ist der Wille Gottes, dass diese Wahrheit den Menschen bekannt gemacht wird. Genau das tue ich. Ich zeige den Menschen die Mechanismen, ohne dabei Namen zu nennen. Es ist eine paradoxe und schreckliche Verschwörung gegen die Kirche und die Völker. Wenn wir beim Thema Ende der Zeit angekommen sein werden, werde ich euch ein Lied von John Lennon zeigen. Die Beatles wurden auf der ganzen Welt gefeiert, auch in Polen und der Sowjetunion. Dabei haben sie genau das besungen, was wir heute haben. John Lennon sang in einem Lied, dass niemand mehr an Himmel und Hölle glauben wird, dass es nur noch ein Land und Brüderlichkeit geben wird. Solowjew hat bereits im 19. Jahrhundert die Europäische Union vorhergesagt. Ich warte noch auf ein paar Materialien zum Thema Ende der Zeit, anhand derer ich es euch zeigen kann. Ich spreche nicht von einer Katastrophe, sondern nur vom Ende der Zeit, also der Endzeit. Das kann in 50 oder 100 Jahren sein. Hier wird um eure Seelen gekämpft. Ich wiederhole diesen Satz. Es ist eine paradoxe und schreckliche Verschwörung gegen die Kirche und die Völker. Die Konsequenz daraus ist das Auftreten einer großen Häresie und des höchsten Sakrilegs. Satan selbst verkündet diesen neuen Glauben. Wie ich euch bereits angedeutet habe, nennt sich diese Häresie Positionierung Gottes. Oma, wenn du Rente bekommst, dann gib sie her und sei still. Wenn du keine bekommst, dann hau ab. Mecker nicht, ich brauche dein Zimmer als Garage. Darin besteht die Positionierung der Oma. Gott, wenn du nichts gibst, dann sei still. In Deutschland wurde die Kirche so reformiert, dass nun in den Gotteshäusern Pferdeboxen wie in einem Reitstall entstehen. Ein Rentnercafé, eine Einkaufspassage, Kinderbelustigung. Nur ein kleiner Bereich wird abgetrennt, in dem sich noch ein Altar befindet. In den Chorraum sind sie bislang noch nicht vorgedrungen. Und dabei freut man sich in der Schweiz und in Deutschland, dass man einen Weg gefunden hat. Man schafft einen modernen Reitstall, nur die äußere Fassade erinnert noch an eine Kirche, aber drinnen gibt es Pferdeboxen. Es war der Beginn einer Katastrophe. Hier im Text gibt es zu jedem Satz eine Fußnote, wo man es nachlesen kann. Im nahenden, bitteren Kelch liegt viel Schmerz. Das ist der schöne Hinweis auf Garabandal. Die Diplomatie der Kirchenhirten ist mit der weltlichen Diplomatie in den Ring getreten und hat ein Höchstmaß an Lüge und Heuchelei erreicht. Die heutige Kirche jedoch erlag einer Hypnose. Es geschieht nichts, und die einzige Heilige, die in der Kirche verehrt werden kann, ist die heilige Stille. Einige Dinge findet ihr nicht im Text, denn ich füge hier im Rahmen der Predigt ein paar Kommentare hinzu. Es ist kaum zu begreifen, dass gottgeweihte Personen es geschafft haben, die Kirche aus ihrer natürlichen Achse zu bringen. Hochmut, mehr oder weniger verdeckter Hochmut, hat diese die ganze Kirche umgebende Finsternis herbeigeführt. Den Kirchenhirten fehlt oftmals der Glaube, und sie beurteilen alles auf menschliche Art. Die Kirche wurde von einer Krise erfasst, die bis in ihre Basis und die Spitzen ihrer Hierarchie reicht. Viele Priester, Bischöfe und Kardinäle, hat die Mutter Gottes in Garabandal gesagt. Jene, die die Kirche verteidigen sollten, tun in Zeiten der zunehmenden Dreistigkeit der Hölle nichts dergleichen.